Wagt die nächste Bundesregierung den Klimaneustart? Die Ampelregierung ist zerbrochen, auch wegen des Wirtschaftswendepapiers von Christian Lindner. Doch unabhängig davon ist der Inhalt spannend, gerade auch mit Blick auf den Immobilienmarkt. Und möglicherweise wird davon auch einiges in der nächsten Regierung aufgegriffen. Deshalb ist das unser Thema in dieser 1a-Lage. Und hier kommen die Fragen im Einzelnen. Was ist im Allgemeinen der Inhalt des Wirtschaftswendepapiers? Welche Vorschläge finden sich in dem Papier? Welche Vorschläge haben besonders viele Implikationen für den Immobilienmarkt? Und wie bewertet eigentlich ein Professor Vogtländer diese Vorschläge? Und mal Hand aufs Herz. Möglicherweise wird es das nächste Mal eine Bundesregierung ohne FDP-Beteiligung geben, möglicherweise sogar einen ganzen Bundestag ohne FDP. Wie viel bleibt dann übrig von solchen Inhalten? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1a-Lage. Und jetzt wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Gemeinsam mit der Interhyp, dem Spezialisten für private Baufinanzierung, präsentieren wir euch die 1a-Lage. Das ist der Immobilienpodcast, um sich wissenschaftlich fundiert, aber unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1a-Lage, der Immobilien-Podcast. Und heute, wir bleiben politisch, es war das letzte Mal schon politisch, aber diesmal müssen wir natürlich so ein bisschen nach Deutschland reinschauen. Wir haben ja schon das letzte Mal ein wenig anklingen lassen, Beziehungsaus zwischen Scholz und Lindner. Die beiden haben sich nicht mehr gern. Und statt einem Paartherapeuten haben sie die öffentliche schmutzige Wäsche gewählt. Und jetzt wollen wir mal gucken, was einen Scholz denn so sehr provozieren kann. Was kann der Lindner sagen, das ihn so sehr provoziert? War es wirklich einfach nur 30 Milliarden für weitere Rüstungsausgaben für die Ukraine? Oder war da doch mehr dahinter? Und das Ganze wollen wir natürlich nicht tun, wie alle anderen hier, so ein bisschen politisch gefärbt. Wobei, politisch gefärbt sind wir schon, ne? Wir sind hier klar kommunistisch, klar konservativ-liberal. Also ich konservativ-liberal, mein Kompagnon dann eher der Kommunist. Aber trotzdem versuchen wir uns hier an wirtschaftliche Fakten zu halten, an datengetriebene Findings. Und deshalb wollen wir dieses politische Papier mal ganz genau untersuchen. Und dafür brauchen wir ihn natürlich und seinen international bekannten Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Mein lieber Michael.
Hallo, okay, grüß dich.
Also lass uns mal reinschauen in dieses Papier. Du hast es natürlich gelesen, kaum veröffentlicht jemand ein Papier, dann kann Michael, der ist vom Essenstisch aufgesprungen, hat gesagt, ich brauche es, gibt's ja. Und du hast es natürlich auch wieder gelesen. Insofern lass uns doch mal so mal im ganz allgemeinen hohe Flughöhe, was ist der Inhalt dieses Wirtschaftswendepapiers der FDP, diese Provokation, die wir da gesehen haben? Das konnte ein Olaf nicht aushalten. Da war wahrscheinlich auch eher. Ich meine, ihr habt ja viele Gemeinsamkeiten, ne? Serielles Bauen, da seid ihr ja auch im Geiste verbunden. Wahrscheinlich ist er nicht ganz so links wie du, aber erzähl.
Naja, natürlich habe ich mir das durchgelesen, gerade weil es ja also als Provokation empfunden worden ist von der SPD, teilweise auch von den Grünen, vielleicht von den Grünen sogar mehr. Aber natürlich auch, weil es ja durchaus auch sehr positive Reaktionen gab von vielen Wirtschaftsverbänden beispielsweise. Und da habe ich mir das natürlich gerne durchgelesen. Aus meiner Sicht ist es erstmal eine gute Beschreibung der deutschen Problemzonen, die wir so haben. Also er skizziert sehr deutlich, wir haben einfach eine zu geringe Produktivität, dass wir da nicht weitergekommen sind, dass wir in der Wettbewerbsfähigkeit zurückfallen, dass wir ein zu geringes Arbeitsvolumen haben, ja, dass wir eben aufgrund der demografischen Struktur letztlich immer weniger Arbeitsvolumen zur Verfügung haben, dass die durchschnittliche Arbeitszeit auch eher zurückgegangen ist, was natürlich auch ein Problem ist, wenn die Unternehmen eben alle einen Arbeitsmangel konstatieren. Er beschreibt die geopolitische Fragmentierung, ja, also gemeint ist, wir haben eine unsichere Weltwirtschaft mit großen Herausforderungen und dass wir eben hohen Investitionsstau haben, dass wir eben viele, viele Milliarden in die Infrastruktur investieren müssen, nicht nur in das Thema Verkehrsinfrastruktur, auch was Behörden angeht, was Digitalisierung angeht, was den Gebäudesektor angeht oder auch was eben die Bundeswehr angeht. Und all das müssen wir finanzieren. Und er skizziert eben auch, naja, wir haben auch noch ein Thema, den überbordenden Klimaschutz, nämlich seit vor allen Dingen aufgrund auch des Sonderwegs, dass wir 2045 schon klimaneutral werden wollen, nicht erst 2050, wie es in der Europäischen Union der Fall ist. Es lohnt sich gerade YouTube zu schauen, stelle ich fest. Und genau, all das skizziert er letztlich und versucht dann hier Lösungen zu finden, wie wir dieses Thema angehen können. Und ja, das ist letztlich der Kern des Papiers. Es liest sich eigentlich eher sachlich, muss ich sagen. Und ich glaube, gerade was die Problemzonen angeht, also die eigentlichen Strukturprobleme, da herrscht doch relativ großer Konsens auch, dass wir diese Probleme nun mal haben und dass wir hier uns was überlegen müssen.
Tja, da bist du dir halt mit Olaf doch wieder relativ einig, ne? Diese Zwangsläufigkeit von Themenbeschreibung. Ich meine, es ist ja nun mal, wie es ist. Können wir ja nichts machen. Hatte ja, glaube ich, auch ähnlich schon Loriot formuliert. Nein, aber ohne Spaß. Also ist natürlich, wenn du selber Teil der Regierung bist, dann eine Analyse rauszuhauen und zu sagen, im Übrigen haben wir Problemzonen und wir haben zu wenig getan. Nun klar, die FDP war jetzt irgendwie, hat nicht den Kanzler gestellt, hatte keine Richtlinienkompetenz und auch ansonsten war sie natürlich nicht der große Bruder in dieser Koalition. Nichtsdestotrotz, Nichts liegt mir ferner, als unseren Kanzler zu verteidigen. Nichtsdestotrotz kann man schon auch nicht so glücklich darüber sein, wenn dann jemand sagt, im Übrigen, wollte nur mal sagen, kurz vor Ablauf unserer Amtszeit ist nicht so gut gelaufen, ich schreibe dir mal auf, wo es drückt. Und du warst aber die ganze Zeit mit dabei. Oder, ich meine, immerhin ist er Finanzminister gewesen, da muss eigentlich jeder anwackeln, um seine Haushaltstitel durchzukriegen. Insofern hätte er da schon Einfluss nehmen können an der einen oder anderen Stelle oder eben auch gar nicht. Also ist das vielleicht die Provokation gewesen? Gar nicht so sehr der Inhalt, sondern mehr die Art und Weise zu sagen, jetzt stelle ich mich mal hin. Ich hatte aber eher den Eindruck, ehrlicherweise, und das ist ja auch das, was der Christian Lindner in allen Interviews gesagt hat, dass es die Haushaltsbremse war, die ausgesetzt werden sollte für 30 Milliarden Extraschulden, die für ihn sozusagen die rote Linie waren, wo er gesagt hat, so jetzt reicht's. Also bei allem Wohlwollen meine ich mit. Oder war das doch schon inszeniert? Ich habe ganz im Ernst nochmal ganz kurz, also ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, was unser Kanzler da vorgetragen hat zum Bruch der Koalition. Das hat er ja nicht in einer halben Stunde ausgearbeitet, oder? Also ich meine, es war eine ganz, ganz ausformulierte Rede so und die kommt dann wie Zieten aus dem Busch. Die hatte er schon mal liegen für den Fall, dass der Finanzminister zurücktritt. Mache ich schon mal fertig. Vielleicht hat er dir für jedes Kabinettsmitglied.
Irgendwo habe ich gelesen, er hatte 3 Reden zur Auswahl, je nachdem wie die Woche ausgeht.
Okay.
Nein, also ich ob das jetzt dieses Papier ist, das das fast zum Überlaufen gebracht hat oder ob es tatsächlich das Thema Schuldenbremse war. Übrigens hat Lindner ja gesagt, es scheiterte jetzt nicht an den Ausgaben für die Ukraine, ne, sondern generell, dass quasi ein Blankoscheck ausgestellt werden muss. Aber darauf müssen wir uns jetzt nicht einlassen. Ich glaube, was in diesem Papier, das wir jetzt hier besprechen und was eben für die Immobilienwirtschaft auch spannend ist, das ist tatsächlich, dass hier natürlich einige Vorschläge drin sind, die in der Koalition ja schon besprochen wurden und wo es eben keine Mehrheit in der Koalition gab und dass das hier nochmal alles drin war. Also sprich, es ging nochmal darum, den Arbeitsmarkt zu reformieren, das Bürgergeld zu reformieren, die Abschaffung der kalten Progression, die Abschaffung des Solidaritätszuschlags für die reichsten 10%, was eben auch vielen Unternehmen helfen würde. Ja, die sind vor allen Dingen dann von der Einkommensteuer auch belastet oder viele Freiberufler. Es ging nochmal um die Begrenzung der Sozialversicherungsbeiträge. Also es wurden hier einfach nochmal viele Fässer aufgemacht, die letztlich schon negativ beschieden waren in der Koalition. Und klar, dann kann man auch verstehen, dass die Koalitionspartner vielleicht sagen, warum holst du das jetzt wieder hervor, ne? Wo du genau weißt, dass das mit uns nicht geht und trotzdem schreibst du das wieder auf und forderst das. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was vielleicht die Provokation war. Ich glaube, in der Problembeschreibung, gibt es gar nicht so viel. Klar, was vielleicht den Klimaschutz angeht, da ist man vielleicht auch schon unterschiedlicher Meinung, aber in vielen anderen Bereichen ist das ja relativ klar. Aber es finden sich eben gerade auch mit Blick auf das Thema Klimaschutz so ein paar Vorschläge, die es ja durchaus in sich haben. Wenn zum Beispiel gesagt wird, naja, wir sollten ja die EU-Taxonomie vielleicht abschaffen und wir sollten die EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung abschaffen oder das EU-Lieferkettengesetz oder den Aktionsplan für Kreislaufwirtschaft und insgesamt brauchen wir ein Moratorium für Regulierungen, ja, dann ist das natürlich schon etwas, was es in sich hat, während andere Sachen sicherlich auch eher breiten Konsens finden, wie zum Beispiel, man soll eben Wagniskapital und Innovationen besser unterstützen, indem man zum Beispiel steuerliche Anrechenbarkeit gewährleistet für F&E-Ausgaben. Oder indem man eben den Kapitalmarkt da entsprechend reformiert. Also es ist so ein Mix aus ein paar Provokationen und ein paar Vorschlägen, die man sicherlich auch in dieser Ampel hätte durchsetzen können.
Wobei natürlich, ich stelle mich nochmal in die Schlappen von einem Christian Lindner, der kann natürlich nach 3 Jahren, die es ja jetzt waren, zusammen durchaus nochmal feststellen. Im Übrigen, ich habe mich ja darauf eingelassen, dass wir den Quatsch machen, den ihr hier so formuliert habt. Und das war auch der Deal, dass wir das jetzt machen. Aber wir sehen ja, ist geradezu dramatisch, es funktioniert überhaupt nicht. Lass uns nochmal hier ganz kurz, also man könnte schon auf die Idee kommen, dass man sich selber nochmal überprüft und reflektiert insofern. Ach ja, aber er ist ja, wie soll ich sagen, in seiner Amtsführung eher nicht so richtig offen für Menschen, die nicht seiner Meinung sind, der gute Olaf. Ich kenne ihn ja noch ein bisschen aus Hamburg, da war er hier Bürgermeister. Meiner finsteren politischen Vergangenheit. Aber gut, lassen wir das weg. Wir wollen aber mal schauen, also die allgemeine politische Lage ist zwar interessant und wie ne mit der Schule, alle waren in der Schule, also sind alle Schulexperten und so ist mit der Politik auch, alle haben Wahlrecht, also sind Politikexperten. Aber wir wollen uns vor allen Dingen den Teil angucken, der für die Immobilienwirtschaft Implikationen hat. Und da gibt es ja auch so ein paar Vorschläge, die wir hier besonders herausstellen wollen. Welche sind das?
Also das ist tatsächlich der spannendste Teil für mich, weil eigentlich steht hier sowas drin wie ein Deal. Ne? Ein Deal zwischen Immobilienwirtschaft oder Immobilieneigentümern und Politik. Denn hier wird ja gesagt, erstens, wir sollten die Klimaschutzziele auf 2050 verschieben. Ja, es macht keinen Sinn, dass wir auf 2045 gehen, sondern wir sollten im europäischen Konsens auf 2050 gehen.
Ich wollte gerade sagen, so wie alle anderen halt auch, ne? Nicht den deutschen Extremweg, sondern
kein Sonderweg, ne? Aber, und das ist eben das Spannende, er sagt dann gleichzeitig, wir sollten eben auch auf alle Subventionen verzichten. Ja? Und dafür weiterer Bestandteil des Deals, dafür deregulieren wir aber massiv. Ne? Und ich habe den Passus hier extra mir mal aufgeschrieben, damit ich das hier auch mal weitergebe. Da heißt es dann nämlich, zudem sollte Deutschland auf europäischer Ebene insbesondere die Abschaffung der Regulierung zur Energieeffizienz, Gebäudeenergieeffizienz und der Flottengrenzwerte durchsetzen, also das ist eher Automobil. Ebenso ist ein gesetzlich festgelegter Zeitpunkt für den Kohleausstieg nicht notwendig. Zusätzliche Subventionen auf nationaler Ebene sind ebenfalls nicht notwendig und führen innerhalb der Emissionshandelssysteme lediglich zu einer Umverteilung von Wohlstand zwischen EU-Mitgliedstaaten. Deshalb sollte klimapolitisch motivierte Dauersubventionen abgeschafft und der Klima- und Transformationsfonds KTF aufgelöst werden. Das ist natürlich schon viel. Ja. Im Endeffekt ist es so, dass das hier gesagt wird, naja, was soll das Ganze drumherum? Warum müssen wir Energieeffizienzvorgaben machen, wenn wir doch über den Zertifikatehandel ab dem Jahr 2027 ist der Gebäudesektor fester Bestandteil dieses Zertifikatehandels. Warum brauchen wir denn noch weitere Steuerung? Das sollte doch ausreichen, damit jeder dann schaut, dass er eben CO2 vermeidet, wo es eben gut möglich ist. Und das ist ja schon auch eine spannende Überlegung. Denn dieser Klima- und Transformationsfonds, der hat ja viele, viele Milliarden. Ich habe jetzt leider gar nicht mehr nachgeschaut, wie viele Milliarden da drin sind. Aber da waren ja unter anderem auch mal 10 Milliarden alleine für Magdeburg, für Intel vorgesehen. Und all die Subventionen werden da finanziert. Und natürlich ist es schon fraglich, ist das alles sinnvoll, wenn wir doch eigentlich so einen Steuerungsmechanismus haben. Und insofern, das finde ich tatsächlich, ich glaube, das ist etwas, was was noch nachhallen wird, diese Überlegung. Also letztlich Deregulierung, aber dafür eben keine Subventionen.
Klingt aber doch erstmal nach einer total wirtschaftspolitischen Orientierung, also nach einer Wirtschaftsordnung, die aus sich selbst heraus die Kraft hat zu sagen, okay, wir greifen hier in eine Speiche, nämlich in die Preisspeiche für CO2 und der Rest kommt dann von ganz alleine. Allerdings, und da muss ich mal eine Frage stellen, die ich so, also noch ferner als den Bundeskanzler zu verteidigen, ist mich in die Schlappen der Grünen zu stellen. Aber an einer Stelle muss man es dann vielleicht doch mal tun, wenn man nämlich schaut, wie ist das Thema in Atomenergie eigentlich wirtschaftlich geworden? Das ist natürlich nicht am Markt entstanden, sondern die Atomforschung ist ja erheblich und massiv staatlich subventioniert worden. Am Anfang, als sozusagen so Staatssubvention staatlicher Art, und erst dann hat man ja da über eine Wirtschaftlichkeit gesprochen. Dazu muss man natürlich ehrlicherweise auch noch reden, wie ist das eigentlich mit der Atommülllagerung und so, und wird das da eigentlich in die Wirtschaftlichkeit mit reingerechnet oder nicht. Aber worauf ich hinaus will, ist, wenn wir versuchen wollen, neue Energiequellen zu erschließen, und wir haben dann zumindest auch für den Staat nicht irgendwelche Mechanismen, die eine Wirtschaftlichkeit oder eine Unwirtschaftlichkeit des Startups überhaupt überbrücken. Möglicherweise ist es dann auch sehr, sehr schwer, eine neue Möglichkeit zu finden, was dann wirtschaftlich zu haben ist, weil dann sind wir wahrscheinlich ewig auf die Innovation festgenagelt, die wir Stand jetzt haben. Deswegen ist die Frage, also ich finde die Idee grundsätzlich gut, müsste man dann nicht aber eigentlich beigehen und sagen, weil wir eine Technologie brauchen, eine neue Technologie wollen, auch vielleicht eine, die wir noch gar nicht sehen, so das Thema Photovoltaik und Solar, also Solar und Windräder und so haben wir gesehen, das ist jetzt irgendwie nicht der Weisheit letzter Schluss, aber vielleicht brauchen wir was anderes und dafür brauchen wir eben doch sowas wie einen Innovationsfonds, nämlich im Bereich F&E. Wäre das nicht eigentlich, was meinst du, wäre das nicht das, was wir eigentlich bräuchten, zu sagen, raus aus dem Markt, also raus aus der Markttätigkeit, aber rein in die F&E? Förderung sozusagen investieren?
Man kann da schon sagen, ein gewisser Widerspruch ist da schon, ne? Wenn auf der einen Seite gesagt wird, Wagniskapital und Innovation müssen wir fördern, aber hier dann gesagt wird, das müssen wir vielleicht nicht fördern. Also ich glaube, ganz ohne Förderung geht's auch nicht. Wenn wir uns jetzt auch die erneuerbaren Energien anschauen, da werden wir noch eine Weile Förderung brauchen, damit eben Windenergie, Solar wirklich auch aufgebaut wird und damit es vielleicht auch schneller geht. Und wir brauchen da sicherlich auch Förderung, um auf bessere Innovationen zu kommen. Also wie kann ich die Effizienz von Windkrafträdern verbessern? Wie kann ich die Effizienz von Solar verbessern? Oder fällt mir noch was Besseres ein?
Ja, Stromspeicherung wäre ja mal so ein Thema, ne?
Stromspeicherung, ja, oder CO2-Einlagerung ist auch so ein Thema, das durchaus an Relevanz gewinnt. Also all das, da muss tatsächlich wahrscheinlich noch ein gewisser staatlicher Anreiz gesetzt werden. Was ich aber einfach spannend finde an dem Vorschlag, und das spricht mir schon irgendwo aus der Seele, es wird hier letztlich ja gesagt, das Thema mit dem Thema Energieeffizienz im Gebäudesektor haben wir uns einfach verrannt. Ja. Wir haben die letzten 15 Jahre immer darauf gesetzt, dass wir energieeffizienter werden. Ja, dass wir vom EH100 auf den EH70, dann auf den EH55, der jetzt Standard ist, jetzt hat man eine Pause gemacht und auf EH40 setzt man erstmal nicht, aber das soll irgendwann dann doch kommen. Aber man muss sich ja fragen, ist das eigentlich der richtige Weg, um dieses Klimaschutzziel zu erreichen? Natürlich, weniger Energieverbrauch bedeutet eben auch weniger CO2, klar. Aber im Endeffekt kommt es ja vor allen Dingen darauf an, dass ich eine Energie einsetze, die eben kein CO2 verursacht. Also ich brauche grüne Energien. Und wenn ich genug grüne Energien habe, dann ist es im Zweifelsfall nicht so problematisch, wenn ich dann auch ein bisschen mehr Energie verbrauche. So, und wenn man jetzt einfach mal schaut, es ist überhaupt kein Problem, auch mit einem EH70 oder einem EH100 Haus da eine Wärmepumpe einzubauen oder die irgendwann ans Fernwärmenetz anzusetzen. Und irgendwann werden wir in eine Welt kommen, wo genügend dieser grünen Energien vorhanden ist. Dann muss man einfach fragen, ist diese Zusatzkosten, die wir aufgewendet haben, um eben noch energieeffizienter zu sein, ist es eigentlich richtig gut angelegtes Geld gewesen? Und wenn wir uns einfach klar machen, der Schritt von EH70 auf EH55 hat bei einem typischen Einfamilienhaus, sind das mindestens Kosten von 10.000 bis 15.000 Euro. Und nochmal in der gleichen Weise ist es eben von EH55 und auf EH40. Und wenn ich dann eben mir noch klar mache, ich muss eben wesentlich mehr Material zum Beispiel verbauen, ich muss die Kellerdecke nochmal, ich glaube, 3 bis 4 Zentimeter dicker machen. Ich muss die Wände teilweise noch dicker machen. Also ich habe ja auch entsprechend viel graue Energie, die ich da verbrauche. Muss man sich einfach fragen, ist das eigentlich der richtige Weg? Und deswegen finde ich den Impuls, der hier gesetzt wird, zu sagen, lass uns das doch mal wegnehmen. Lass uns einfach darauf setzen, dass dieser CO2-Preis hoch genug gesetzt wird, dass es für mich eben nicht mehr sinnvoll ist, so viel Energie zu verbrauchen, gerade Gas und Öl, dass ich dann eben genauer überlegen werde, was mache ich denn jetzt? Schaffe ich mir die Wärmepumpe an? Saniere ich nochmal, damit ich eben die Wärmepumpe effizient einsetzen kann? Das ist eigentlich, finde ich, den spannenden Vorschlag hier. Und das kann tatsächlich ein Ansatz sein, wenn wir jetzt wirklich davon, ich glaube es noch nicht, aber dass wir da zurückgehen würden auf einen EH70-Standard zum Beispiel, dass wir dann möglicherweise eben auch Ansatzpunkte haben, um kostengünstiger zu bauen. Das ist ja nach wie vor ein Riesenproblem. Die Baukosten sind viel zu hoch. Es fehlt an konkreten Vorschlägen, wie wir die Baukosten tatsächlich senken können. Und da kann das hier durchaus ein Weg sein. Und vielleicht nochmal, wenn man sich auch einfach klar macht, wohin die Politik in den letzten Jahren gependelt ist. Ich habe Beispiele gehört von kommunalen Wohnungsgesellschaften, die nach höchsten Energiestandards gebaut haben, die dann wahnsinnig Förderungen dafür kassiert haben, die dann aber eben auch noch sagten, naja, wir wollen es eigentlich im sozialen Wohnungsbau und dafür auch nochmal Förderung bekommen haben und die dann trotz all dieser Förderung aus dem KTF plus dem sozialen Wohnraumförderung dann feststellen mussten, es ist trotzdem viel zu teuer. Und wo dann Diskussionen aufkommen, jetzt müssen wir die Grenzen für den Wohnberechtigungsschein nochmal erhöhen, dann muss man sich einfach auch fragen, wir fördern uns auch irgendwo dumm und dämlich und dann müssen wir irgendwann rausgehen. Und deswegen finde ich den Impuls hier einfach sehr, sehr wichtig. Und ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das auch von einer anderen Regierung vielleicht nochmal oder zumindest ein Thema ist, das wir eben aufgreifen werden.
Zumal wir ja auch gesehen haben, dass die Vielfältigkeit der möglichen Förderungen dazu geführt hat, dass es eine völlige Unübersichtlichkeit gab oder gibt, dass ich teilweise sogar schon einen Energieberater brauche, der die richtigen Töpfe kennt. Klar kann ich dann hinterher absetzen irgendwie, aber das ist also die Kosten für den Energieberater oder das war zumindest eine Zeit lang so. Nichtsdestotrotz zeigt das ja, dass wir da sozusagen eine eigene Förderungsindustrie geschaffen haben. Eine, die nach Förderung optimiert und eben nicht nach Sinnhaftigkeit. Was im Übrigen ein Beleg dafür ist, dass wenn man an der Kostenschraube dreht und nichts anderes tun, die CO2-Zertifikate ja am Ende den richtigen Effekt hat. So, aber hier halt nicht am Tropf der Förderung, sondern sozusagen unter Kostenvermeidung. Und das ist ja eigentlich immer ein Innovationstreiber gewesen insofern. Ich glaube auch, dass das der richtige Hebel ist, auch wenn ich nach wie vor entschieden dagegen bin, den CO2-Preis zu besteuern oder den Preis über den Zertifikatehandel hochzutreiben. Wir lassen das mal so stehen.
Naja, Hauke, aber das musst du natürlich, also alles andere würde dann die Klimaschutzziele aufgeben. Ne? Da können wir natürlich nochmal eine andere Diskussion aufmachen. Aber ja, wenn man diesen Weg wirklich gehen möchte, der hier in dem Papier angelegt ist, dann heißt das natürlich auch, ich muss dann auch zulassen, dass der CO2-Preis mächtig steigt. Ja, wir sind so im Moment bei 45 Euro die Tonne. Wenn man mal nach Schweden schaut, da sind es 120 Euro. Es gibt Beispielrechnungen, die sagen, naja, das kann irgendwann auch Richtung 300 Euro gehen. Ja, das bedeutet aber natürlich auch immer, du hast Einnahmen und die Einnahmen kannst du natürlich verwenden. Die kannst du dann verwenden für die Innovationsförderung zum Beispiel, aber natürlich auch für den sozialen Ausgleich. Ja. Also das ist natürlich das, also die Rückführung des Klimageldes. Das war ja auch ein Diskussionsthema, das immer wieder aufgemacht wurde. Und das ist ja durchaus möglich, dann auch soziale Spitzen dann zu glätten und soziale Härten dann auszugleichen. Aber das Problem wäre natürlich, wenn du dann irgendwann sagst, nee, das ist jetzt zu teuer, das ist jetzt zu hoch, das können wir nicht machen, dann raubst du dir natürlich das eigentliche Instrument und dann werden wir die Ziele nicht erreichen. Wir können darüber diskutieren, aber ich glaube, auf europäischer Ebene haben wir 2050 festgelegt und daran sollten wir uns auch halten. Im Übrigen, es spricht ja auch dafür, dieses Ziel vielleicht etwas nach hinten zu setzen, weil wir einfach feststellen müssen, wir kommen überhaupt nicht voran mit unseren Energieeffizienzmaßnahmen und den energetischen Sanierungen. Das DIW hat jetzt vor kurzem nochmal einen neuen Bericht herausgegeben. Wir hatten lange Zeit eine Dynamik von 6% Reduzierung CO2 pro Jahr im Gebäudesektor. Wir sind aktuell nur noch bei 4%. Das spricht einfach dafür, es wird schwieriger zu reduzieren, aber wir haben eben auch nicht genug Sanierungen. Gerade mit den höheren Zinsen ist es eben schwierig. Gerade auch aufgrund von Fachkräftemangel ist es schwierig. Also auch das spricht dafür, eher ein realistischeres Ziel zu setzen. Und eben auf 2050 statt 2045 zu gehen.
Ja, ich glaube, weiß ich nicht, ob das der Punkt ist. Ich habe eine andere Befürchtung. Ich glaube, dass, also diese Zertifizierung zielt ja darauf ab, dass du eine Energieverwendung hast, die am Ende zertifiziert ist. Das heißt, das Thema Energieausweis und CO2-Verbrauch und so weiter wird ja etwas sein, das du irgendwie nachweisen musst. Und da wird es ja wieder einen neuen Dschungel geben. Also.
Nee, es funktioniert ja tatsächlich so, dass die Energieunternehmen, die dich also mit Gas versorgen, die dich mit Öl versorgen, die müssen sich Zertifikate besorgen. Ja, die müssen also am europäischen Zertifikatehandel teilnehmen. Und die Kosten, die sie dafür aufwenden müssen, die werden sie natürlich an die Kunden weitergeben. Das heißt, dann steigt entsprechend der Gaspreis für dich und der Ölpreis. Und dann macht es für dich natürlich Sinn zu überlegen, auch wenn jetzt der Gaspreis um 100% steigt, dann doch mal zu überlegen, ja, entweder heize ich weniger oder ich guck doch, dass ich mal eine Wärmepumpe einbaue oder ich gehe Holz hacken und füttere meinen Kamin oder was auch immer.
Genau. Oder ich habe einfach noch irgendwie jemand, der mir ein Zertifikat verkauft oder so. Also das.
Du kriegst ja keine Energie, ne? Also das ist ja einfach.
Ja, ja, nee, genau. Ja. Aber auf der Ebene derjenigen, die der Zertifikate handeln, das sehen wir ja jetzt auch, haben wir ja jede Menge Leute, die sagen, okay, komm her, ich habe hier noch so einen Wasserfall, da habe ich im Übrigen eine kleine Turbine drin, willst du mein Zertifikat kaufen? Ach so, das ist gar nicht angeschlossen, deine Turbine, na egal, aber das Zertifikat ist ja da. Also wir sagen, es gibt dann ja ein gewisses Greenwashing oder CO2-Washing, ist es dann zukünftig genau in diesem Zertifikatehandel auch. Und am Ende haben wir hohe Preise für die Endverbraucher und möglicherweise auch für die Industrie oder ganz sicher auch für die Industrie mit allen Implikationen, ob es denn wirklich dem Klima hilft, sei dahingestellt. Aber das werden wir alles in den nächsten Jahren bestimmt rausfinden und nochmal diese Debatte auch ein bisschen intensiver führen. Aber natürlich, also realistischeres Ziel ist dein Credo das Ganze nochmal auf die Füße der, ja, was soll ich sagen? Also weg von den Förderungen und hin zu reiner Kostenbetrachtung. Was sind sonst so deine Bewertungen der Vorschläge? Glaubst du, das ist ein gehbarer Weg? Also ist das für dich als Kommunist trotzdem als kannst du das aushalten, wenn wir so liberal sind?
Also ich glaube ja fast, ich bin liberaler als du, aber ja, da ist vieles drin, was man so unterschreiben kann. Ne? Das ist, es setzt schon die richtigen Akzente. Jetzt mit Blick auf den Immobilienmarkt ist schon auch, oder insgesamt auf die Unternehmen, man muss einfach sehen, wir ersticken ja teilweise auch in Bürokratie. Wenn wir uns mal anschauen, was so die Nachhaltigkeitsberichte dann eben auch auslösen, all das ist eben auch mit hohen Kosten verbunden. Ja, und wenn man da sagt, wir werden einfacher oder wir schaffen manches vielleicht auch ab, weil wir es vielleicht auch, ja, letztlich, im Endeffekt ist das ja gar nicht so originell. Ne? Das ist ja nicht so, dass das erste Mal aufgeschrieben worden ist in so einer Weise. Wir müssen ja nur in den Draghi-Report schauen, den die Europäische Kommission in Auftrag gegeben hat, die ja selber dann wohl selber festgestellt wird, Europa reguliert einfach viel zu viel. Ja? Ist viel zu bürokratisch geworden und schafft es nicht, die wesentlichen Investitionen in Digitalisierung und Produktivitätsfortschritte zu mobilisieren, weil es sich eben auch teilweise stranguliert in den vielen Regulierungen. Und insofern ist das, glaube ich, ein Thema, das man aufgreifen muss. Und das meine Hoffnung ist, wenn man jetzt so ein Papier mal liest, was ja schon mal auf ziemlich hoher Ebene dann zumindest gespielt wird, dass es vielleicht ja auch eine gewisse Chance gibt, dass wir an der einen oder anderen Stelle vielleicht wirklich auch zurückschrauben können und mehr in Richtung Pragmatismus gehen. Ja, das wäre jetzt meine Hoffnung. Vielleicht ist auch vor dem Hintergrund, dass wir jetzt mit Trump natürlich jemanden haben, der ganz vieles ablehnt, wo wir sicherlich nicht so weit gehen wollen und auch nicht gehen sollten, aber was uns zumindest dazu führt, mal zu überlegen und zu reflektieren in Europa, was brauchen wir denn wirklich, um unsere Ziele zu erreichen und was ist einfach nur ein Nachteil für uns gegenüber anderen, der uns aber nicht wirklich was bringt. Und wenn so eine Diskussion angeregt wird jetzt, wäre das ja schon mal ein großer Fortschritt.
Ich glaube, ehrlicherweise, ich möchte dem noch einen Gedanken hinzustellen. Und zwar das Thema Mindset. So, und das gilt hier auch für das Thema Zielerreichung der Klimaziele. Ich habe jüngst einen, das ist nur ein ganz subjektiv gefärbter Wahrnehmung, aber ich habe jüngst einen Raketenwissenschaftler, also der ist, arbeitet in der Raumfahrtindustrie und zwar an diesen ganzen Raketenforschungen in den Niederlanden mit und sagte, dass der Ansatz zwischen dem, was Trump macht mit seinem Raketenprojekt und dem, was wir in Europa kennen, ist ein grundsätzlich anderer. Die einen, die vergraben sich so lange in der Garage, bis die Rakete fliegt. Und die anderen, die wissen schon, dass die Rakete nicht abhebt, aber die wollen ganz viel von dem Scheitern lernen. Und damit wird sozusagen bürokratisch alles sozusagen verlangsamt schon per Mindset. Der eine will es hinkriegen und der andere hat sich im Scheitern eingerichtet. Und vielleicht beschreibt das auch am besten einen Teil des Problems, das wir im Moment leben. Auch wenn du sagst, so ein realistischeres Ziel. Ich glaube, wir könnten das CO2-Ziel ganz kurzfristig hinkriegen. Aber halt nicht mit diesem komischen Gemendel, was wir veranstalten. Hier noch ein bisschen Förderung da. Wie wär's denn mit jemand, der es einfach durchdekliniert und sagt so, machen jetzt so lange gepuzzelt, bis es funktioniert. Und im Übrigen entlang der ganzen Stromtrassen, die wir von den Windparks im Norden brauchen, in den Süden können wir auch noch ein paar Datenkabel legen, damit wir Glasfaser deutschlandweit haben und so. Kostet sowieso Geld. Wir brauchen gerade auch ein bisschen Investitionen in die Wirtschaft. Also, verstehst du? Ich glaube so ein bisschen, wo ist denn die Haltung des, wir wollen es auch schaffen? Das hätte ich manchmal noch ein bisschen mehr oder ein bisschen mehr betont. So in der Diskussion. Deshalb möchte ich diesen Gedanken einfach hier nochmal hinzustellen und sagen, vielleicht glüht es ja bei dem einen oder anderen auch, wenn er sagt so, ja, lass es uns hinkriegen. Lass uns nicht drüber reden, wie wir am effektivsten scheitern. Lass uns gucken, dass es einfach machen.
In Wirklichkeit bist du halt doch ein Grüner, ne?
Lass uns Deutschland wieder groß machen, wäre so meine Antwort auf deinen Ansatz. Gut, aber jetzt natürlich nochmal eine interessante Frage und die muss am Ende natürlich auch zu stellen sein. Ist das ein reines FDP, ist ein Papier oder ist da so viel Wahres drin, dass wir das auch erleben werden in einer Regierung, in einer Regierungsbildung, vielleicht auch schon im Wahlkampf, ohne eine FDP-Beteiligung? Weil wir müssen damit rechnen, dass die Freien Demokraten nicht im nächsten Bundestag sind. Ich hoffe es natürlich nicht, weil ich glaube, jede Farbe, die verschwindet, ist eine, die wir da eigentlich bräuchten. Und wenn sie manchmal auch noch so schrill ist.
Ich meine, wodurch die nächste Bundesregierung so oder so ja gekennzeichnet ist, ist, dass es einfach finanziell eng wird. Ja, also das heißt, man muss überlegen.
Absurd. Bei diesen Steuereinnahmen absolut.
Naja, aber wir haben jetzt seit einigen Jahren eben keinen wirklichen Konjunkturaufschwung gehabt. Wir haben teilweise, das hatten wir beim letzten Mal sicherlich auch Probleme, nochmal durch mehr Zölle. Ja, das wird sicherlich auch nochmal an der einen oder anderen Stelle Wirtschaftswachstum kosten. Wir haben einfach große Aufgaben in der Infrastruktur. Das müssen wir auch sehen. Wir müssen ja endlich auch mit dem Straßenbau weiterkommen, mit dem Schienenbau weiterkommen. Wir müssen die Schulen sanieren. Also der Staat hat sehr, sehr viele originäre Aufgaben, wofür er eben Geld braucht. Und dann muss man eben überlegen, was kann man denn leisten, ohne dass es eben viel Geld kostet. Und ich glaube, dann ist man schon bei so einem Thema, wo man dann eben überlegen kann, naja, was brauche ich denn wirklich? Welche Anreize kann ich setzen, damit eben auch so energetisch saniert wird? Und wo ist Deregulierung dann vielleicht auch sinnvoll? Ich glaube, die Diskussionen werden schon an der einen oder anderen Stelle aufkommen. Sicherlich nicht in dieser Radikalität, aber vielleicht zumindest an der einen oder anderen Stelle. Und auch das wäre natürlich schon ein Gewinn.
Genau, also zusammenfassend kann man sagen, nicht in der Radikalität, aber durchaus zu Recht. Ich danke dir, Michael, dafür, dass du das Papier gelesen hast. Ich danke dir da draußen fürs Interesse. Wenn hier eine Frage nicht behandelt wurde, die dich interessiert, dann schreib mir bitte gerne eine E-Mail, die E-Mail-Adresse unten in den Shownotes. Und dann wünsche ich euch jetzt einen unglaublich politischen, unterhaltsamen Herbst. Genau, es wird interessant werden. Über Weihnachten vielleicht der ein oder anderen Wahlstand neben dem Glühwein. Mal gucken. Auf jeden Fall könnte man dann angeregt über Inhalte reden.
Dann darfst du mit Olaf wieder einen Glühwein trinken.
Ja, Olaf und ich, weißt du, das ist seit Anbeginn der Zeit keine Liebesgeschichte. Ich glaube, das wird sich auch jetzt nicht ändern. Insofern, alles Gute, alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss zusammen.
Du suchst einen Finanzpartner für deine Kapitalanlage? Dann sprich mit der Interhyp. Von der Planung bis zum Abschluss stehen dir die erfahrenen Experten für Baufinanzierung zur Seite. Mit einem Team, das auf Immobilien als Kapitalanlage spezialisiert ist. Informiere dich jetzt auf www.interhyp.de.